An dieser Stelle auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Tja, also nach der üblichen Terminologie bin ich jetzt heute hier als Lektor tätig. Das heißt, ich verlese im Wesentlichen die Predigt, die Renate Hilligert geschrieben hat. Das Thema heißt keine faulen Kompromisse. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus der Guten Nachricht. Er steht im Matthäusevangelium, Kapitel 10, in den Versen 34 bis 39. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Ich bin gekommen, um die Söhne mit den Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Die nächsten Verwandten werden einander zu Feinden werden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Als ich diesen für heute vorgegebenen Predigttext zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, nee, darüber kann ich nicht predigen. Das ist zu heavy, was Jesus da sagt und von uns verlangt. Und es hört sich so an, als würde er alles auf den Kopf stellen. Streit statt Frieden, Hass statt Liebe, Belastung statt Befreiung, Verlust statt Lebensfülle. Meint er das tatsächlich so? Aber dann hat es mich nicht losgelassen. Ich habe mir gedacht, wenn Jesus so etwas sagt, dann kann ich doch auch nicht einfach so tun, als gäbe es diese Stelle im Evangelium nicht. Jesus sagt nichts nur einfach so dahin. Ich muss mich damit auseinandersetzen, wenn ich zu ihm gehören will. Und das habe ich getan, so gut ich konnte. Und ich möchte euch erzählen, was dabei herausgekommen ist. Und ich muss euch sagen, dass ich so viel Neues dabei entdeckt habe, dass ich ein paar Stunden davon erzählen könnte. Das will ich jetzt natürlich nicht tun. Ich habe mich bemüht, das alles sinnvoll zusammenzufassen und ich hoffe, dass ihr etwas damit anfangen könnt. Der Abschnitt, in welchem diese Rede Jesu zu lesen ist, ist überschrieben mit die Aussendung der Jünger. Israel muss sich entscheiden. Das interpretiere ich jetzt mal so, dass durch die Aussendung der Jünger die Bürger Israels vor eine Entscheidung gestellt werden. Sie müssen sich entscheiden zwischen einer zu dem Zeitpunkt vielleicht schon Jahrhunderte alten jüdischen Tradition, nebenbei bemerkt, eine menschengemachte Tradition, und dem Messias. Jesus Christus, der gekommen ist, um die Menschen zu retten. Das Ergebnis dieser Entscheidung bei vielen kennen wir. Viele Juden warten noch heute auf den Messias. Das aber nur nebenbei. Den gesamten Abschnitt können wir als eine Art Arbeitsanweisung für die Jüngerschaft verstehen, denn es geht darum, was die ausgesandten Jünger erwarten wird, wenn sie unter die Leute gehen und wie sie, also die Jünger, sich verhalten sollen, wenn dies oder jenes eintritt. Es geht um die Aussendung, den Auftrag der Jünger, auch das Thema Verfolgung und eben den heutigen Predigtext. Die ersten Jünger Jesu, das waren zumeist Fischer vom See Genezareth. Einige waren von Jesus berufen worden, andere hatten sich so der Schar um Jesus angeschlossen. Sie gehen mit Jesus durch Städte und Dörfer, bleiben zusammen und erleben Jesus hautnah. Sie erleben die Ausstrahlung, die er hat, und die Macht seiner Worte. Sie sind Feuer und Flamme für ihn und überzeugt, dass er der Messias ist, auf den alle Juden warten. Jesus erklärt den Jüngern ziemlich ausführlich, was sie machen sollen. Geht zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Jesus redet auch von drohenden Verfolgungen. Am Schluss seiner Ausführungen, man könnte vielleicht auch sagen als Zusammenfassung, da kommt unser Predigtext. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Die Jünger sollen wissen, es wird nicht friedvoll zugehen. Dort, wo Jesu Botschaft auf fruchtbaren Boden fällt. Warum? Es wird Leute geben, die das nicht hören wollen. Es wird Leute geben, die sich dagegen auflehnen und schon gibt es Streit und Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzungen werden nicht harmlos sein. Und sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit in den Familien ausgetragen. Söhne und Väter, Töchter und Mütter werden sich zerstreiten in der Frage um den Messias. Die nächsten Verwandten werden einander zu Feinden werden. Ich könnte euch jetzt viel über die jüdische Familientradition erzählen, um diese Zusammenhänge zu verdeutlichen, aber dafür reicht die Zeit leider nicht und deshalb schauen wir gleich weiter, was Jesus den Jüngern noch ans Herz legt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Das ist ein sehr hartes Wort und lässt einen erstmal erschrecken. Versetzen wir uns in die Lage der Jünger vor 2000 Jahren. Sie hatten ihre Familien verlassen, um mit Jesus zu gehen. Es kam aber wohl auch vor, dass der eine oder andere mal wieder nach Hause musste, um dort nach dem Rechten zu sehen, oder weil ein Familienmitglied gestorben war oder krank war. Es war dann nicht gewiss, ob er dann danach zur Truppe Jesu zurückkommen würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus in diese Situation hinein dieses Wort spricht. Ich höre daraus auch die Sorge Jesu, dass sich der Jünger eventuell von seiner Familie dazu überreden lässt, zu Hause zu bleiben. Die Familie hat im Judentum eine enorme Wichtigkeit. Und von Seiten Jesu höre ich die Aufforderung heraus, bleibt bei eurer Entscheidung, mit mir zu gehen. Kommt zurück, wenn ihr nach eurer Familie geschaut habt. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Jesus geht nicht zimperlich mit seinen Jüngern um. Wer mir nicht folgt, mitsamt seinem Kreuz, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Das Kreuz der Jünger war ziemlich eindeutig. Beschimpfung, Verleumdung, Verfolgung, sogar vom Auspeitschen ist da die Rede. davon, dass sie vor Gericht gestellt werden und ins Gefängnis kommen können, wenn das kein Kreuz ist? Das ist hart, sehr hart und lässt mich, ehrlich gesagt, zurückschrecken. Bleibt standhaft, sagt Jesus, bleibt bei eurer Entscheidung für mich, denn wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Es lohnt sich, wer bei mir bleibt, den werde ich nicht enttäuschen. Ihr werdet das Leben gewinnen. Das sind starke Worte, die den harten Worten folgen. Wir können uns jetzt ein wenig vorstellen, was Jesus mit diesem Text seinen Jüngern sagen will, sagen wollte, aber jetzt sind wir dran. Wir, Jünger der Postmoderne, wir, Jünger 3.0 im dritten Jahrtausend nach Christi Geburt. Die Zeiten haben sich geändert, nicht aber das Wort Jesu. Es gilt heute genauso wie vor 2000 Jahren und wie es in der Zukunft gelten wird. Jede Generation von Jüngern wird sich von Neuem damit auseinandersetzen müssen, so auch wir. Wir sind zwar keine Zeitgenossen Jesu, aber wir wissen etwas ganz Entscheidendes, was die Jünger von damals noch nicht wissen konnten. Wir wissen, wie das Leben Jesu weiterging. Wir wissen von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und dieses Wissen versetzt uns in die Lage, nochmal ganz anders mit diesem Text umzugehen. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Ich bin gekommen, um die Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Die nächsten Verwandten werden einander zu Feinden werden. Heute wie damals wird es Streit geben um die Botschaft Jesu. In den Familien, in den Gemeinschaften, überall dort, wo diese Botschaft auf fruchtbaren Boden fällt, bei Menschen, die sich zu Jesus bekennen und bei solchen, die eigentlich nichts von Jesus wissen wollen. Im Lauf der Geschichte haben wir gelernt, Streitgespräche zu führen. Das gehört inzwischen zu jeder Unternehmenskultur. Das gehört zur Familienkultur. Das lernen selbst kleine Kinder schon im Kindergarten, dass jeder seine Meinung haben und auch sagen darf, ohne dass er dafür bedrängt oder angegriffen werden darf, auch nicht verbal. Das gehört zum Recht der freien Meinungsäußerung. Es braucht Einfühlungsvermögen, Verständnis und Toleranz, um ein Streitgespräch nicht eskalieren zu lassen. Das muss geübt werden. Man darf dieses Wort Jesu auf keinen Fall so verstehen, dass er keinen Frieden bringen will. Natürlich bringt er Frieden, sogar den echten Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Das lesen wir im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Jesus wurde ja angekündigt als der Friedefürst. Das lesen wir im Buch Jesaja. Und auch die Engel verkünden den Hirten in der heiligen Nacht Frieden auf Erden in Verbindung mit der Geburt Jesu. Jesus ist und bleibt der Friedefürst. Aber unter den Menschen wird es immer Streit geben um seine Person. Aber es kommt jetzt darauf an, wie wir diesen Streit führen, mit dem Auferstandenen oder ohne ihn. Das führt uns direkt zum nächsten Vers, wer Vater oder Mutter und so weiter. Ich finde, das klingt für uns Heutige auch immer noch ganz schön brutal, auch wenn unsere Familienverhältnisse ganz anders sind. Wo ist da heute unser Ansatzpunkt? Auf die richtige Spur brachte mich der Namenspatron unserer Gemeinde, Dietrich Bonhoeffer. In seinem Buch Nachfolge fand ich im Kapitel Die Nachfolge und der Einzelne einen ganz erstaunlichen, aber auch sehr überzeugenden Ansatz. Der Ruf Jesu in die Nachfolge macht den Jünger zum Einzelnen, ob er nun will oder nicht. Er muss sich entscheiden, allein entscheiden. Christus macht den Gerufenen zum Einzelnen. Also, das heißt doch, wir müssen uns einzeln für oder gegen ihn entscheiden. Wir können das nicht als Gemeinschaft tun. Man könnte sagen, er reißt uns für diese Entscheidung aus unserer Familiengeborgenheit heraus. Niemand und nichts soll uns bei dieser Entscheidung beeinflussen oder ablenken. Jesus macht den Menschen in dieser Entscheidung einsam. Er soll nichts anderes sehen als den, der ihn ruft. Er soll nicht die Vorstellungen oder Maßgaben der Familie und auch nicht die von Freunden oder anderen Menschen, die uns in irgendeiner Form nahestehen, beherzigen. Jesus will unsere ganz eigene Entscheidung für ihn. Und zwar zu 100%. Alles andere wäre für ihn ein fauler Kompromiss. Etwas, das gar nicht geht. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber diese 100% Entscheidung, das ist letztlich die einzige Möglichkeit, um frei zu sein. Frei von der Meinung und den Erwartungen anderer. Denn wer sich für Jesus entscheidet, ist letztlich auch nur noch ihm verpflichtet. Aber genau vor diesem Alleinsein haben wir Menschen Angst. Wir umgeben uns lieber mit Menschen und Dingen, um diese Blöße des Alleinseins nicht ertragen zu müssen und um uns davon abzulenken. Um das zu verdeutlichen, habe ich ein kleines Schaubild entworfen. Hier der Mensch in der Mitte, Jesus um ihn herum. Aber was ist mit dem Zwischenraum? Da finden wir all das, womit wir uns umgeben. Familie und Freunde, Wohnung, Arbeit, Urlaub, Haustiere und so weiter. Wenn wir jetzt mit Jesus Kontakt aufnehmen wollen, dann müssen wir uns erstmal durch diese Schicht hindurch arbeiten. Und das wird schwierig. Jesus muss an anderer Stelle in unserem Leben sein. Und das geht mit unserer Entscheidung für ihn einher. Wenn ein Mensch sich nun zu 100% für Jesus entscheidet, dann wird sein Leben ganz neu. Er hat sich zwar als Einzelner für Christus entschieden, aber von diesem Zeitpunkt an ist er nicht mehr allein, denn Christus, der Auferstandene, ist überall dabei. Nichts geht mehr ohne ihn. Habt ihr euch das schon mal so überlegt? Egal, was einer denkt, was eine macht, Christus ist immer dabei. Beim morgendlichen Aufstehen ist er genauso dabei wie bei der Arbeit oder in der Schule, beim Mittagessen und beim abendlichen Zähneputzen. Wenn ich mit anderen zusammen bin, Sport mache oder musiziere, ein Buch lese oder fernsehe, immer ist er dabei. Ich kann und will ihn nicht mehr ignorieren. Ich kann ihn schon mal vergessen und auch nicht beachten, aber deswegen ist er immer noch da. Ein Mensch, der also durch Christus neu geworden ist, der kann auch in seiner Familie nicht mehr, der kann auch seiner Familie nicht mehr ohne Christus begegnen. Er kann auch der Welt nicht mehr ohne ihn begegnen. Christus ist immer dabei und er ist der Vermittler zur Welt, zu anderen Menschen, zu den Dingen und zu Gott. Und wenn man das so sieht, dann empfinde ich diese Aussage gar nicht mehr so negativ wie im ersten Moment, sondern eigentlich sehr positiv. Ich muss dann nämlich die Beziehung zu meinen Eltern oder zu meinen Kindern nicht mehr allein meistern. Ich darf und muss Jesus da mit hineinnehmen und darf ihn auch wirken lassen. Ich darf ihn bitten, mich zu unterstützen und sich der einen oder anderen Sache anzunehmen, die mich bewegt. Das ist nicht nur positiv, das ist phänomenal. Und das ist unser Vorteil, den wir den ersten Jüngern gegenüber haben. Davon konnten sie noch nichts wissen. Ich lasse das Bild noch ein bisschen, denn es wird uns begleiten in die folgenden Abschnitte. Wie ist das nun aber mit dem Kreuz? Das Wort bleibt dasselbe. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Kreuze sind schwer, unhandlich, sie drücken und verbrauchen alle Kräfte, die man so hat. Niemand reißt sich darum, ein schweres Kreuz tragen zu dürfen, auch Jesus nicht. Aber er tut es bis zum bitteren Ende. Gut, und wenn wir jetzt wieder unser Bild betrachten, dann liegt doch der Schluss nahe, dass wir auch unser Kreuz nicht alleine tragen müssen. Jesus ist da. Er hilft uns. Aber was sind denn unsere Kreuze? Denken wir zum Beispiel an Christen, die in Ländern leben, wo das Christentum als Religion nicht geduldet wird. Da ist das ganz anders. Diese Christen dürfen nicht einmal eine Bibel besitzen, ohne dass sie lebensbedrohliche Folgen erwarten müssen. Geschweige denn, dass sie sich mit anderen Christen treffen dürfen. Doch sie geben ihren Glauben nicht auf. Die Organisation Open Doors berichtet immer wieder über Christen in solchen Ländern und was sie zu befürchten haben, aber auch von Lichtblicken, die es trotz allem immer wieder gibt. Wer unter solchen Umständen immer noch an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, wer bei seiner 100% Entscheidung bleibt, der nimmt wahrlich sein Kreuz auf sich und hat auch keine Angst mehr vor dem Leid, das damit einhergehen kann. Der gibt sein Leben ganz und gar in die Hand Jesu, um es von ihm auf wundersame Weise zurückzubekommen. Aber wir? Sind es die individuellen Kreuze, die Jesus meint? So etwas wie Krankheit, Jobverlust, Verständnislosigkeit, Arbeitsstress, Sorgen, die nicht weichen wollen, Verlust eines lieben Menschen, Geldsorgen, Streitigkeiten mit dem Partner oder der Partnerin. Man könnte eine Liste schreiben, die nicht mehr aufhört. Und jeder und jede könnte dazu etwas beitragen. Es gibt auf jeden Fall auch in unserer Zeit genügend Dinge, die uns bedrücken. Da, wo jemand sein Kreuz auf sich nimmt, da tut es weh. Da gibt es Schwierigkeiten. Da ist Ehrlichkeit gefragt. Ein ehrlicher Umgang mit dem Kreuz und mit sich selbst. Da muss man sich drauf einlassen und Jesus mit hineinnehmen. Er kennt sich ja aus mit den Kreuzen. Dann, glaube ich, wäre er zufrieden, wenn wir ihn da mit hineinnehmen. Ich glaube, er wäre zufrieden, wenn er unser Kreuzmanager werden dürfte. Ich glaube sogar, er würde uns helfen beim Tragen. Das steht jetzt zwar so nicht im Text, aber an anderer Stelle heißt es doch, alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für uns. Aber all das wird nur möglich sein, wenn wir uns an unsere 100% Entscheidung halten. Ein fauler Kompromiss in dieser Sache, der nach vorne ein Ja heuchelt und hintenrum Nein meint, der wird zum Fallstrick. Wenn wir zum Beispiel erwarten, es würden sich mit einem vorschnellen Ja alle Kreuze einfach auflösen, nein, nein, so ist das nicht zu verstehen. Das bleibt harte Arbeit, aber wir sind eben nicht allein damit. Wer sich so auf Jesus einlässt, für den gilt auch der letzte Vers. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Noch so ein gewaltiges Wort, das Jesus als Abschluss dieses Textes spricht. Wir haben es heute nur mit gewaltigen und folgenschweren Worten zu tun. Und wie Johannes, unser Pfarrer, mir, also der Renate, im Vorfeld sagte, eine Predigt mit so einem harten Text kann auch ein wenig wehtun. Okay, schauen wir mal, wie weh es tut. Ich mache beim Kreuz weiter. Wenn ich mein Kreuz wahrhaftig tragen will, dann muss ich wohl auch auf manche Dinge verzichten. So wie die verfolgten Christen, so wie die ersten Jünger. Und wir? Ich denke, wir dürfen mit diesem Wort hadern, wir dürfen uns auflehnen und sagen, nein, das will ich nicht. Aber das Wort wird sich nicht ändern. Es kann sein, dass wir gerade auf das verzichten müssen, was wir eigentlich besonders gern tun wollten. Aber sich festkrallen an unseren Vorstellungen von Leben, das führt wahrscheinlich ins Leere. Das führt einfach auch von Jesus weg. Wir können sein Wort auch so lesen. Wer sein Leben ohne mich leben will, der wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen, also in Verbindung mit mir, verliert, der wird sein Leben gewinnen. Und wie wir wissen, spricht Jesus hier nicht allein vom irdischen Leben, sondern vom ewigen Leben. Das können wir heute sagen, weil wir um Tod und Auferstehung wissen. So wie ich das jetzt verstehe, geben wir da etwas Wichtiges aus der Hand, nämlich die Gewalt über unser Leben. Wir geben sie ab an Jesus mit den Worten, du sollst ab jetzt die Oberhand haben über mein Leben. Jesus will überall dabei sein und ich merke, es geht wieder um die 100%. Erinnern Sie sich an das Schaubild. Es gibt nichts, was mich unmittelbar trifft. Alles geht durch Jesu Hand. Er ist das Filter, der Vermittler, wenn ich die 100% Entscheidung getroffen habe. Und darum geht es letztlich. Um die Ernsthaftigkeit, mit der ich meine Entscheidungen fälle. Auch und insbesondere die Entscheidung für Jesus. Auch wie ich diese Entscheidung in meinem Leben umsetze, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt Jesus in der sogenannten Bergpredigt. Für Jesus ist nur eines wichtig, wie ernsthaft ich mich auf ihn einlasse. Bei 100% werden die Früchte automatisch gut sein. Am Ende werde ich nicht mehr nach meinen Lebenserwartungen oder Träumen fragen, wenn ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Das wissen wir von Menschen, die ein frommes, aber auch entbehrungsreiches Leben geführt haben. Ich glaube, ich werde nur noch sagen, danke. dass du immer zu mir gehalten hast. Auch dann, wenn ich kläglich versagt habe. Danke, dass du mein Leben mit all dem gefüllt hast, was ich gebraucht habe. Danke, dass du mich immer geliebt hast und auch die Menschen, die mir wichtig waren. Danke, dass ich mich immer auf dich verlassen konnte. Du hast mich nie enttäuscht. In Jesu Namen. Amen.